BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Unser heutiger Gast ist ein Genussmensch, ein Mann, der für feine Aromen und raffinierte Gerichte steht, der die Wende in der deutschen Küche damals in den 70er, 80ern maßgeblich mitgeprägt hat, der in unzähligen Radio- und Fernsehsendungen zu Gast war und ist und ja, der Vorbild für ganz viele Jungköche auch war und ist. Herzlich willkommen, Sternekoch Johann Lafer. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Wir grüßen nach Mainz, wo Sie bei den Kollegen vom SWR im Studio sitzen. Wie ist das Wetter bei euch? Bei uns kommt lokal ein bisschen Sonne raus.
Nee, davon ist, glaube ich, keine Spur. Also ich bin hier bei strömendem Regen nach Mainz gereist, aber so ist es halt. Es kann nicht überall schön sein.
Schön, dass Sie ein bisschen Zeit für uns haben heute. Und die erste Frage an Sie, die mich tatsächlich auch persönlich interessieren würde. Wie startet denn eigentlich ein Sternekoch wie Sie in den Tag? Süß oder salzig? Schlicht oder wird schon in der Früh was gezaubert oder wird nur ein Kaffee getrunken?
Nee, also bei mir ist das so, ich habe ein Ritual schon, seitdem ich aus der Steiermark gebürtig auch weggegangen bin, hat sich das beibehalten. Ich trinke jeden Morgen Tee mit Honig. Das ist also das eine. Und das zweite ist, mittlerweile habe ich wir haben gebackenes Brot mit sehr viel Körnern. Und da drauf kommt ein bisschen Frischkäse und entweder Radieschen oder Tomaten oder irgendwas in der Form. Das ist mein Start. Eigentlich, egal wo ich bin, täglich in den Tag.
Eigentlich gesund, oder?
Ja, ich bin jetzt 68 und ich habe ja vor, ein vitales, noch hoffentlich gesundes, glückliches Leben noch lange zu führen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man da diesbezüglich etwas für sich tun muss. Und auch mittlerweile weiß man ja auch, dass bestimmte Dinge im Bereich der Ernährung für die Gesundheit auch gewisse Vorteile haben.
Absolut, da werden wir auch sicher später noch ausführlicher drauf eingehen. Die Zeit dafür haben wir. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie Zeit für uns haben. Wir sprechen über die Liebe zum guten Essen, übers Kochen, über Herbstgenüsse und warum eben auch gutes Essen und Gesundheit immer zusammenhängen. Habe die Ehre heute mit Sternekoch Johann Lafer. Sie haben es vorhin schon angedeutet, gebürtig aus der Steiermark. Und wir sind ja hier bei BR Heimat. Natürlich interessiert uns immer, wo die Heimat unserer Gäste ist. In der Steiermark geboren, wo denn da und in welchen Lebensumständen groß geworden?
Also ich bin in Graz geboren, in der Hauptstadt, und meine Eltern sind dann also aufs Land, das ist also in der Oststeiermark, unweit der Hauptstadt. Und mein Vater ging also zur Arbeit und meine Mutter hat sich zu Hause um das leibliche Wohl natürlich und ums Kinder und alles, was dazugehört, gesorgt. Und quasi kann man sagen, Eigenversorgung oder Selbstversorgung, eine sehr spannende Zeit, weil ich, glaube ich, daraus resultierend auch irgendwann mal bei der Entscheidung, was möchtest du machen, was möchtest du werden, schon auch beeinflusst wurde, dann Koch zu lernen, weil mich es wirklich sehr fasziniert hat zu sehen, was die Natur uns schenkt und was man vor allen Dingen auch daraus machen kann.
Was kamen denn für Gerichte da auf den Tisch, so klassische steiermärkische Gerichte?
Also es wurde eigentlich alles verarbeitet. Also ich sag mal, wenn ein Huhn geschlachtet wurde, dann wurde auch aus den Innereien oder aus dem Hals oder auch aus den Kleinteilen noch so eine Einbrennsuppe gemacht mit Geflügel klein oder man hat wirklich versucht, ich sage jetzt mal, sehr, sehr ökologisch zu leben. Und selbst faszinierend für mich jetzt im Nachhinein war immer noch, dass wenn man Eier gegessen hat von den eigenen Hühnern, dann wurden die Schalen getrocknet und diese Schalen wurden dann klein gestoßen und wurden den Hühnern wieder gefüttert. Und das ist natürlich etwas, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, wie sehr bedacht man war, den ökologischen Kreislauf vollkommen auszureizen und nichts, ich sag mal, irgendwie unnütz wegzuwerfen oder dieser Waste, den man heute auf Neudeutsch bezeichnet, der war bei uns sehr, sehr, sehr begrenzt. Und wenn, kam der auf den Komposthaufen und beziehungsweise wurde dann als Dünger verwendet oder sonstiges.
Da kenne ich auch die Erzählungen von meiner Oma noch. Das war genau so. Und ich glaube, so eine kleine Rückbesinnung ist schon da. Also allein, wenn wir jetzt wirklich beim Kochen bleiben, dieses Thema from nose to tail, also von der Nase bis zum Schwanz, dass man wieder wirklich versucht, das ganze Tier zu verwenden, das greift allmählich so ein bisschen um sich. Also das nimmt Fahrt auf, das Thema, sage ich mal so.
Das ist auch wichtig, weil ich nenne jetzt vielleicht mal eine Zahl, die bald aktuell ist. Ich habe ja das Vergnügen für Lufthansa die Business Class zu betreuen, und da geht es ja auch immer um den Inhalt. Und ich sag mal, wenn man dann in einem Monat 90.000 Stück Rinderfilet braucht, a 180 Gramm, dann kann man sich ja vorstellen, dass ein Tier nicht nur aus Filet besteht, sondern dass ja da mega viele Teile dieses Rindes vorhanden sind. Und das war damals auch so in der Kindheit. Das war halt so, dass wir aus allem versucht haben, etwas zu machen, wobei es natürlich die Luxusteile, sprich Schnitzel oder Filet oder was noch so besonders war, das gab es auch nur dann ganz selten. Und deshalb war die Wertschätzung auch für das, all das, was wir damals bekommen haben, wesentlich größer. Die Vorfreude war angespannt. Also Weihnachten war, was weiß ich, heute natürlich ein Fest der besonderen Teile, wenn ich das so nennen darf, unter Anführungszeichen. Und das ist das, was uns heute ein bisschen fehlt, dass wir natürlich heute so einfach immer nur denken, es gibt nur ein paar bestimmte Teile, die man kennt, die sind besonders, aber ein Tier ist vollkommen verwertbar. Und deswegen finde ich es auch schön, wenn man jetzt wieder zurückkommen würde zu der Zeit, wo man sagt, okay, Mensch, eine Kalbsstelze oder eine Rinderwade und daraus ein Gulasch gekocht, ist wunderbar. Etwas ganz Leckeres. Ja. Ist sogar besser wie jedes andere Teil von dem Tier. Aber da fehlt ein bisschen, glaube ich, A, das Wissen und B, natürlich auch das Können, dass die jungen Leute heute ja lieber sagen, okay, bevor ich jetzt ein Gulasch koche und das muss 4 Stunden schmoren, mache ich mir lieber irgendein geschnetzeltes von Filetspitzen, weil es schnell geht, und ich mache mal ein paar Nudeln dazu und schon habe ich was Gutes zu essen. Das ist natürlich etwas, was der Modernität der Zeit geschuldet ist, aber ich finde es schade, weil alle Teile eines Tieres sind natürlich und die kann man wunderbar verarbeiten.
Ja, aber um auf das Thema zurückzukommen, würden denn die Fluggäste auch akzeptieren, dass sie sagen, ich habe Gulasch von der Kalbsware statt des Filets? Was denken Sie?
Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, dass heute man, muss man sagen, dass so ein Teil natürlich pflegeleichter ist, weil es zum Beispiel nicht durchgebraten werden kann wie ein Filet. Ganz im Gegenteil, wenn es lang genug gegart ist, wird es umso weicher. Und das Zweite ist natürlich, das ist eine Feststellung, die schon seit sehr langem in mir herrscht. Die Leute, also haben wieder so ein bisschen Sehnsucht nach den Dingen, die man kennt. Jetzt muss man unterscheiden, wer ist das? Natürlich, das sind Generationen, die ein größeres Spektrum haben an Wissen über die alten Produkte und über die alten Gerichte. Es gibt eine Generation, die weniger davon mitbekommen haben. Jetzt besteht die Aufgabe natürlich darin, dass wir heute versuchen, eine Mischung herzustellen zwischen der Tradition und der Moderne. Und das ist auch, glaube ich, die größte Herausforderung heute. Wenn ich schon ein Gulasch mache, dann mache ich ein besonderes gutes Gulasch, aber auch ein bisschen mit Emotion und mit der Geschichte. Also auch wenn ich heute als Elternteil zu Hause ein Gulasch mache, dann ist das sicherlich umso spannender für die Kinder, es zu essen, wenn sie ein bisschen was mitbekommen und nicht nur das Gefühl haben, da steht jetzt so ein rot gefärbtes Ragout und es hat ja eigentlich nichts mit Bolognese zu tun, das ist jetzt was ganz anderes. Das liegt auch sehr an der Erziehung. Also Geschmack und auch Essen wird ja anerzogen und nicht, man kommt ja nicht als Gourmet auf die Welt.
Auch darüber werden wir noch ausführlicher sprechen. Wer hat denn gekocht bei Ihnen daheim? Die Mama?
Ja, die Mutter hat gekocht, der Vater war unter der Woche nicht zu Hause und die Oma natürlich, als sie da war, auch. Aber es war halt für uns so, ich sag mal, da gab es ja nicht so viele Rituale im Laufe des Tages, wie das heute der Fall ist. Da ist man nicht nur zum Klavierunterricht und dann zu, was weiß ich, zu dem und zu dem, sondern da gab es eben in die Schule zu gehen, morgens aufzustehen. Dann bekam man eben sein Frühstück, man bekam seine Brotdose oder sein Papier, wo das Brot eingewickelt war. Dann ging man zur Schule, man kam nach Hause, dann saß man gemeinschaftlich am Mittagstisch, dann hat man gewartet, bis alle da sind. Die Schule war Gott sei Dank auch mit meinen beiden Schwestern zur gleichen Zeit zu Ende. Es gab keinen Nachmittagsunterricht. Und dann saß man da mit der Mutter. Das war nicht immer angenehm, weil man auch natürlich sehr viele Fragen beantworten musste, die man gerne ausgewichen wäre, weil man natürlich auch gefragt
wie war's wurde, denn heute?
Wie war es denn heute und wie war denn das Ergebnis der Matheprüfung? Und dann hast du gedacht, ach du meine Güte, lass uns irgendwie woanders hingehen, aber das war nicht möglich. Gut, das hat alles Vor- und Nachteile. Aber das hat natürlich dieses Thema Essen in den Mittelpunkt gerückt. Und da muss ich sagen, daraus haben wir auch profitiert, weil wir natürlich nicht nur das gegessen haben, sondern wir haben auch darüber gesprochen und es wurde auch darüber geredet. Also es gibt nicht mehr so viel Salat, weil die Schnecken haben den Salat abgefressen. So, eigentlich interessiert es kein Mensch heute, aber früher war es so, wenn du nur 6 Köpfe im Garten hattest und dann hattest du nur noch 3 Blätter auf dem Teller, dann hast du irgendwann mal gefragt, ja, was ist denn jetzt? Ist jetzt die Sparmaßnahme ausgebrochen? Aber dann sagt die Mutter, nee, das liegt nicht daran, sondern die Blätter sind nicht mehr da, sind nur noch 5 da. Und das ist halt alles Leben. Das ist das natürliche Leben, was ich ja natürlich hautnah mitbekommen habe. Und das hat mich geprägt. Das hat meine Liebe zu den Lebensmitteln geprägt. Ich bin heute ja mega fasziniert, was die Natur uns schenkt. Und ich möchte das niemals missen, denn ich habe Respekt vor der Natur.
Ja. Gab es denn ein Lieblingsgericht damals, das Sie heute noch begeistert?
Och, da gibt es ganz viele. Das waren die einfachsten Dinge. Also ich muss sagen, so ein Erdäpfelsalat oder Kartoffelsalat, ich meine, mit unter Anführungszeichen, mit welchen primitiven Möglichkeiten wir, sagen wir mal, oder meine Mutter so einen Salat gemacht hat, das war ganz normales Sonnenblumenöl. Heute würde ich sagen, geschmacksneutral. Dann war das irgendwie, ich glaube sogar noch, so ein selbstgemachter Mostessig, also Apfelessig von Apfel, also selber vergoren im Glas da oder in der Flasche. Was gab es da noch dazu? Da gab es in den seltensten Fällen was Grünes, weil es nicht immer gewachsen ist. Im Winter gab es da gar nichts, also keine Petersilie, kein Schnittlauch, nichts. Dann gab es da Salz, Pfeffer, dann gab es diese, wenn die Brühe gekocht hat, obendrauf dieses abgeschöpfte Fett, das war quasi Ölersatz oder Aromenersatz, ja. Da wurde das heiß gut gemischt, der wurde natürlich dann auch ein bisschen stehen gelassen. Aber was war das der Hauptbestandteil? Es waren mega geile Kartoffeln. Die Kartoffeln haben einfach geschmeckt. Und da sieht man ja immer, wenn das Grundprodukt eine bestimmte Eigenschaft hat, dann muss ich sagen, dann brauchst du nicht viel. Also dieser Kartoffelsalat, der hat mich dermaßen fasziniert, weil du konntest fast jede Scheibe ablecken, so gut war die. Ja, weil einfach, verstehst du, wenn du heute essen gehst und Kartoffelsalat, da gibt es ja auch noch welche, die Mayonnaise reinmachen. Also da denke ich mir mal, sag mal, Leute, also, aber es ist auch in der Tat ein Problem, das muss man sagen, dass diese Intensität der Kartoffel, auch die Größe der Kartoffel heute, wie größer die Kartoffel, desto lieber kauft man sie, weil man sie schneller geschält hat.
Ja,
aber das ist natürlich damals nicht der Fall gewesen. Wir hatten so karge Böden, dann waren die so klein, dann waren die so gelb, dann heute würden die Leute sagen, ja, was ist mit der Kartoffel, ist die krank, weil die so gelb geworden ist. Aber eigentlich ist das der Urgeschmack der richtigen Kartoffel. So. Und so geht es ja weiter. Ich meine, wir suchen heute nach diesen Dingen. Ich habe vor kurzem noch aus Frankreich diese Antengoldkartoffel entdeckt, die sind so wie früher. Das ist halt einfach, wenn du daraus ein Kartoffelpüree machst, da fehlt nichts mehr, da brauchst du nichts, da brauchst weder noch eine Beilage noch irgendwas, sondern da sagst du, ach, wie geil ist das Kartoffelpüree. Ja. Das ist eigentlich die Essenz des Essens, nämlich aus dem Naturprodukt.
Das ist das, was viele Gott sei Dank suchen wieder.
Gell? Ja, Gott sei Dank, und die suchen auch wieder, verstehst du, dieses natürliche Natur, ehrliche Aroma. Und ich meine, was spricht denn dagegen, wenn ich heute ein paar gepresste Kartoffeln mit ein bisschen Milch, Muskatnuss, Salz und das Ganze gut verrühre und zum Schluss noch ein schönes Stück Butter reinmache, da kann doch keiner sagen, dass das schlecht oder besser ist wie ein Chateaubriand. Also für mich ist das genauso wertvoll, genauso wichtig und es ist genauso genussvoll wie alles andere, weil es ist natürlich und es ist etwas, was mich berührt und ich kann es nachvollziehen. Also wenn einer sagt, ich mache heute eine Juso-Mayonnaise mit zweierlei Miso-Paste aus dem Schwarzwald, dann muss ich sagen, ja, ist in Ordnung, alles ist gut, aber ist nicht meine bevorzugte Heimatküche, wo ich herkomme.
Bin bei Ihnen. Das ist lustig, dass Sie das mit dem Kartoffelsalat erzählen. Ich habe mal mit einem anderen Sternekoch, Generation nach Ihnen, gesprochen zu diesen Themen auch. Und der hat gesagt, wenn er einen neuen Koch einstellt in der Küche, dann ist das Erste, was er ihn machen lässt, Kartoffelsalat. Und er sagt, je nachdem, wie der Kartoffelsalat ausfällt, weiß er ziemlich schnell, der bleibt oder...
Der geht, ja.
Ja,
das ist, genau. Das ist, wissen Sie, ich meine, jetzt sage ich etwas auch, das ist, geht ein bisschen in eine andere Richtung. Ich habe ja bestimmt wie alle Mengen an Kartoffelsalat probiert, gegessen, getestet oder was auch immer, selber gekocht. Aber ich vergesse nie und das werde ich auch nie vergessen. Und es gibt nur ein einziges Erlebnis oder eine Serie von Erlebnissen, die ich mit dem Kartoffelsalat verbinde. Es gab immer diese Mitteltaler Tafelrunde, das war Barreis im Schwarzwald. Aha. Und da gab es immer Fleischpflanzerl oder Frikadellen oder Buletten, gab es da mit Kartoffelsalat. Und ich glaube, ich habe mich schon 14 Tage vorher gefreut, obwohl es ja damals die absolute Gourmet-High-End-Situation,
ja, das war die Hochzeit,
die Hochzeit auch von Gästen und was die alles da gemacht haben, vom Feinsten. Aber ich werde es nie vergessen, von dem Paul Merchowai da dieser Kartoffelsalat, ich weiß nicht, wie er den gemacht hat, und dazu so schöne, saftige, warm gebratene Fleischpflanzerl. Es war einfach mega lecker und daran sieht man, Essen ist nur dann etwas Besonderes, wenn man nach Jahren darüber genussvoll reden kann. Oft geht man heute essen, man geht am nächsten Tag wieder zur Arbeit, dann wirst du gefragt, na, was gestern essen? Ja, was hast du gegessen? Oh, da muss ich drüber nachdenken. Dann kann ich sagen, dann war es nur eine Befriedigung des Hungers, aber es hat mit Genuss oder mit Essen gar nichts zu tun.
Johann Lafer hat uns gerade erzählt, dass es schon in seinem Elternhaus einfach diese starke Prägung gab auf gutes Essen, gemeinsames Essen, gute Küche, Lebensmittel. Und das hat ihn letztlich dazu bewogen, Koch zu werden. Da könnten wir jetzt natürlich alle Stationen aufführen, das sprengt wahrscheinlich ein bisschen den Rahmen, aber wann war denn, Herr Lafer, der Punkt in Ihrer Ausbildung oder in Ihrer Wanderschaft, je nachdem, wo Sie Richtung Sterneküche abgebogen sind? Was war denn da so das Schlüsselerlebnis?
Zunächst mal muss ich sagen, dass das jetzt alles sich so wunderbar anhört, aber ich habe tatsächlich bereits nicht einmal zur Mitte meiner Lehrzeit absolut keinen Bock mehr gehabt. Also ich wollte definitiv aufhören, weil ich mit dieser monotonen Arbeit in Graz in der Gösser nicht klar kam. Ich habe nur Zwiebel geschält, ich hatte also keine Tränensäcke mehr. Ich habe nur Kühlhaus geputzt, ich habe nur von dem fetten Fleisch das Magere ausgeschnitten, diese kleinen Stückchen, die dann noch für Krautfleckerl oder für irgendwas benutzt wurden. Also es war eine sehr monotone Arbeit. Das hatte mit meinem Vorstellungsvermögen als Koch überhaupt nichts zu tun. Aber da gab es dann ein Schlüsselerlebnis, als ich nach Hause kam. Dann haben meine Eltern gesagt, Mensch Hansi, du hast jetzt angefangen und du uns eingefallen, mach es zu Ende. Dann hast du einen Beruf und danach kannst du machen, was du willst. Dann bist du auch in dem Alter, wo du selbst erwachsen genug bist, um zu entscheiden. Aber mach die Lehre fertig. Und dann kam eben dieser Wendepunkt, dass ich in dem Lehrbetrieb jemand gefunden habe, nämlich Rosa, eine Mehlspeisenköchin, die mich dann zur Seite genommen hat, weil sie gemerkt hat, dass ich sehr frustriert war und dass ich überhaupt keinen Spaß mehr hatte. Und die hat dann eine neue Leidenschaft in mir erweckt, nämlich das Mehlspeisbacken. Und das war dann der Grund, muss ich wirklich sagen, dass das eine Kehrtwende genommen hat. Und ich bin dann natürlich nach Abschluss meiner Lehre und nach dem Wehrdienst bin ich dann ins Ausland, nach Berlin und dann zu Viehhauser und Witzigmann und so weiter. Und ich meine, das muss man schon sagen, Schweizer Stuben und Witzigmann waren damals ja die beiden führenden Restaurants in Deutschland.
Das waren die Tempel.
Ja, das waren die Tempel, das waren die beiden absoluten Kings. Ja. Also da, das muss man sich so vorstellen, heute schlecht vergleichbar, aber wäre
FCB
in der
Welt. FCB hoch zwei.
Ja, oder beim Papst persönlich essen. Also ich sag mal so ein bisschen, der würde dich einladen, du dürftest da hinkommen. So muss man sich das ein bisschen vorstellen. Und ich hatte damals eben das Privileg, dahin zu kommen durch meine Vorwahrnehmung beim Viehhaus und so weiter. Mhm. Ja, und habe natürlich dann gemerkt, dass das, was ich eigentlich unter Essen verstehe oder verstand, dass das natürlich ein wesentlich größeres Spektrum in sich trägt, als wie das, was ich als Kind in der Steiermark und darüber hinaus vorher erlebt habe. Und das hat mich dann natürlich angefangen zu faszinieren, weil ich natürlich auch dann Dinge kennengelernt habe, die für mich absolut ein Novum waren. Also ich werde nie vergessen, beim Witzigmann Sauerampfer-Schaumsuppe, immer ein Sauerampfer. Mhm. Ich glaube, ich habe das Wort vorher nie gehört gehabt und dann wird daraus eine Suppe gemacht oder was weiß ich. Also ganz, ganz viele, viele Dinge, da wurden ja dann aus Frankreich direkt über den Pariser Großmarkt Lebensmittel importiert, die also dann da in die Küche kamen und dann sehe ich da einen, wie der da Prinzessbohnen, also der Länge nach halbiert und dann denke ich mir, sag mal, bin ich hier in einem Affentheater oder was oder in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen-Institution, weil was macht es für einen Sinn, dass man Prinzessbohnen der Länge nach auseinanderzieht da an diesen beiden Stellen, Schnittstellen da. Und dann habe ich mal erlaubt, den Koch zu fragen, warum machst du das denn? Weil da stehst du ja stundenlang für so ein Schüsselchen da, dass du die Bohnen halbiert hast. Dann sagte er, offensichtlich schmecken die dadurch besser. Dann habe ich gesagt, ja, also wenn das so ist, ich habe mich nicht getraut, den Chef zu fragen, aber ich sage
mal. Oh, das hätte ich auch nicht gemacht.
Nee, pass auf. Ja. Aber es ist einfach so, dass du dann einfach plötzlich gemerkt hast, das Spektrum von Kochen und von Zutaten und von Zubereitungsarten und die Welt des Kochens ist ja so immens spannend und groß und interessant, dass das natürlich angefangen hat bei mir dann leuchtende Augen hervorzurufen. Und ich war ja dann zum Schluss so verrückt, dass ich ja selber auf den Viktualienmarkt ging morgens um 7 und auch selbst so verrückt war und nach Dingen Ausschau gehalten habe, die vielleicht nochmal etwas Neues sind, was selbst der Chef nicht kannte. Also daran sieht man, das war dann halt so eine Entdeckungsreise, eine Experimentierphase, die hat nicht immer was mit dem Endergebnis zu tun gehabt, aber zumindest versucht haben wir alles Mögliche. Ja.
Aber es war natürlich eben die Hochzeit, wir haben es schon gesagt, es waren die Tempel, es war die ganz neue Art zu essen, das kannte man vorher in Deutschland nicht, kam ja trotzdem auch aus Frankreich zu uns rüber, hieß ja auch Nouvelle Cuisine. Ja. Und es war schon die Zeit für die Edelprodukte, da war immer der Hummer dabei, Steinbutt, Jakobsmuschel, ja, eventuell Kaviar.
Alles mega,
also. Das ist heute ja nicht mehr zeitgemäß, also heute will man auch so nicht mehr essen. Damals war es, glaube ich, vermutlich war es wichtig, um einfach so zu zeigen, was geht, was kann man machen, was kann man anders machen.
Ja, na, es ist einfach notwendig, heute in allen Bereichen des Lebens die extremen Formen, sei es unten oder oben, kennenzulernen. Also bleiben wir mal bei dem Negativen. Jeder, der heute ein extremes oder ein etwas größeres Problem hat und es meistert, profitiert davon danach, dass er es geschafft hat und dass er auch da rausgekommen oder dass er damit zurechtgekommen ist. Und so ist es auch in der gehobenen Form des Essens. Also wenn ich mal dieses Spektrum kennengelernt habe, erst dann kann ich ja beurteilen, ist das was für mich oder ist das etwas, was mir besonders viel bedeutet. Was ich ja gar nicht mag, ist, ich esse das nicht. Ja, ich esse keinen Hummer, bleiben wir mal dabei. Aber er hat noch nie einen gegessen. Jetzt muss man den nicht essen, aber man sollte zumindest mal sein Geschmacksrepertoire in der Form also prägen oder bilden, um mitreden zu können. Und was ich ja überhaupt nicht leiden kann, sehr oft bei Kindern, esse ich nicht. Ja, dann denke ich mir immer, ja, warum isst du das nicht? Weil irgendwie du schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann ist es aber fast nie der Fall. Es ist immer dieses Vorurteil. Nein, ich esse das nicht, mag ich nicht oder will ich nicht. Ja, man muss heute sehr früh, und das ist auch vielleicht ein kleiner Appell bei dieser Sendung jetzt, den Kindern schon auch die Chance geben und auch sie bewusst, auch wenn man essen geht, an dem Anteil haben zu lassen, was die Eltern selber essen, damit sie auch verstehen, was die Eltern essen. Und wenn natürlich dann irgendwann die Kinder sagen, um Gottes Willen, was isst du denn da, das möchte ich oder das schmeckt mir gar nicht, dann muss man da dranbleiben. Man muss Geduld haben, man muss aber auch wissen, dass dieser Geschmack gebildet werden muss. Das ist eine Anerziehung und deshalb sage ich immer, da ist ein riesengroßer Nachholbedarf, wobei, und das muss man jetzt auch im Positiven sagen, Generationen, also jetzt um die 25 und darüber hinaus so, also auch unsere beiden Kinder sind sehr offen für A, Multikulti, das hat sich ja bei uns auch eingebürgert, und B, natürlich auch, sind sehr dankbar, wenn sie mal die Chance haben, an solchen Hochgenüssen teilzunehmen, weil sie sagen, selber würde ich mir das niemals leisten, aber ich bin trotzdem interessiert, was ist der Unterschied? Ist teuer gleich gut oder ist teuer gleich normal? Das muss
kommt
man auch lernen.
An,
genau, es hat nichts mit Geld zu tun. Was mich immer so stört, ist immer, dass man das alles heute nur mit dem Wort so teuer verbindet. Nein, es ist, gibt eine schlechte Auster, es gibt eine gute Auster, die eine ist teuer, billig oder Sie wissen, was ich meine. Also es ist jetzt nicht immer nur, also ich sage immer, ein Wurstbrot, ja, aus einem mega guten Brot, das gut belegt mit einer tollen Butter und einem Salat und dann darauf Wurst oder Schinken, das ist unter Anführungszeichen bezahlbar, aber die Inhalte müssen von einer besonderen Qualität und Güte sein. Und dann ist das für mich ein besonderes Geschmackserlebnis. Keiner sagt heute, ich möchte kein Schinken- oder Wurstbrot essen. Es soll nur möglichst gut gemacht sein. Und ich sag mal, was mich natürlich so stört, ist ja diese ganzen Zusatzstoffe, Inhaltsstoffe und was weiß ich was alles, was wir nicht brauchen. Ich finde auch die Diskussion jetzt von Seiten der Europäischen Union mit diesen Bezeichnungen auch ganz
also
spannend.
Also lächerlich, Entschuldigung,
ja,
ganz offen
Sie sagen, es ist lächerlich, aber ich finde es nicht ganz so, würde ich das nicht abtun. Also Sie dürfen eigentlich nicht vergessen, wir haben ja schon über Jahrhunderte versucht, Menschen ein Synonym zu geben für bestimmte Dinge, aber auch natürlich auch inhaltlich. Und wenn ich heute ein perfektes Wiener Schnitzel heute esse, was ja auch sehr teuer geworden ist, dann ist das für mich eine klare Vorstellung. Wenn ich heute ein veganes Schnitzel esse, habe ich keine klare Vorstellung, was mich da erwartet. Deswegen muss ich sagen, es ist nicht alles schwarz, nicht alles weiß, aber es ist schon so, dass wenn man das dann als Schnitzel bezeichnet, muss man auch die Fairness haben, in der Deklarationsverordnung oder auch in der Sichtbarkeit so klar alles auszuzeichnen, damit ich auch weiß, dass das eine Schnitzel mit dem anderen nichts zu tun hat, muss man auch sagen.
Aber Da müssen wir jetzt ganz kurz ein bisschen streiten. Das ist schon so, finde ich. Also wenn du, die Sachen stehen ja in einer Ecke im Supermarkt, wo vegan steht. Das sind auch diese, eben die Schnitzelersatz oder Burger, die Burger-Patties, die nicht aus Fleisch bestehen und so weiter. Ich sage mal so, die Menschen, die dorthin gehen, ich glaube, die wissen sehr genau, was sie tun und wo sie hingreifen. Und wenn du das Ding umdrehst, deswegen würde ich sowas jetzt nicht gern essen, dann siehst du einfach hinten drauf, was dort steht. Und das sind auch ganz viele Sachen, die gehören in ein Chemielabor. Die gehören nicht unbedingt auf meinen Teller, aber ich weiß es. Und
ja,
ich glaube,
stimmt schon.
Das ist das, was die Menschen dann an der EU manchmal nicht so lustig finden oder wo sie sagen, Mensch, haben wir denn keine anderen Probleme gerade mit Osteuropa und so weiter.
Ja.
Ich bin doch in der Lage, hinten drauf zu schauen und zu sagen, nanu, offenbar handelt es sich hier nicht um Fleisch, Überraschung.
Correct.
Also da, aber das ist meine Meinung,
ja,
bitte schön.
Ich stimme Ihnen da hundertprozentig zu. Ja. Ich finde auch, dass der Aufwand heute für alle gastronomischen Betriebe und für all das, was daraus resultieren wird, mega aufwendig und finanziell extrem belastend. Die Frage wird auch sein, welche Ausdrücke wird man finden? Das ist ja die nächste Frage. Also wenn ich mir heute überlege, wie ich das in Zukunft benennen soll, Bohnenprotein mit einem Hauch von Stärke, Mehl und Semmelbrösel in einem Schaum von sowieso. Weiß ich jetzt nicht, ich will es nicht sagen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz muss man schon sagen, also ich weiß jetzt nicht, wenn man heute im Modebereich bestimmte Körperkleidungsstücke bezeichnet, dann hat man die auch nicht irgendwie umgeändert, dann hat man dafür ein Synonym und deswegen, es ist eine Diskussionsgrundlage, wir lassen es jetzt auch dabei.
So ist, lassen wir bei der Diskussion.
Lassen wir so bleiben, genau.
Ich will lieber über Ihre Desserts reden. Ja. Es hat ja jeder Spitzenkoch hat ja so seine Nische. Der kann alles, klar, sonst wäre er da nicht, wo er ist und würde auch seinen Stern nicht kriegen und seine Gäste nicht haben. Aber jeder hat so seine Nische und sagt, ich bin halt der Fleischkoch oder ich bin halt der Fischkoch. Und bei Ihnen war es halt trotzdem immer, die Signature Dishes waren immer die Desserts. Da schlägt jetzt das Österreicher-Gen ein bisschen durch, oder?
Ja, das hat aber weniger mit dem Österreicher-Gen zu tun. Was hat das mit der praktischen Tatsache zu tun, nämlich dass bei mir zu Hause in der Steiermark meine Mutter, wenn jemand zu Besuch kam, da gab es nicht so wie hier klassisch Max' einen Kaffee, den hatten wir gar nicht. Wir hatten ja diese komische Corona-Mischung oder Dietze-Mischung da, diesen Kaffeeersatz. Wir hatten gar keinen Bohnenkaffee. Da gab es eher einen Most aus dem Keller. Aber was der Stolz dieser Personen dort war, das war wirklich der Mehlspeisenteller. Und ich meine, was man hier bei uns nur zu Weihnachten kennt, indem man dann anfängt, irgendwelche Spezialitäten zu backen, das war dort das ganze Jahr so. Und wenn jemand kam, das Erste, was meine Mutter gemacht hat, sie ging in die Speisekammer, hat dann ihre Blechdosen geöffnet, hat erstmal so einen Teller vorgelegt mit all dem, was also an Mehlspeisen, ich sag mal eher gebäckartigen Mehlspeisen vorhanden war. Das war so ein bisschen der Stolz, komm, iss doch jetzt. Und wenn du nichts gegessen hast, hat sie schon gesagt, schmeckt's dir nicht und so weiter und so fort. Und das hat mich immer fasziniert. Da habe ich ja mitgeholfen. Und dann natürlich dann noch die zweite Situation, die ich kurz geschildert habe mit der Rosa, der Mehlspeisenköchin. Mhm. Das hat mich dann schon in eine Richtung geprägt, wo ich sage, Mensch, Meier, das macht dir richtig Spaß. Du merkst ja auch dann selber, wo du natürlich auch Leidenschaft entwickelst, besondere Leidenschaft. Und als ich dann nach Kulten da kam, 83, ich werde nie vergessen, als ich beim Witzigmann ja zum Schluss dann in Paris Chef-Pâtissier war, ich wollte, glaube ich, in jede Fisch- und Fleischsoße wollte ich irgendwie Zucker oder Honig oder Ahornsirup reinmachen, weil mein Geschmack so vorgeprägt war. Also mir hat immer was gefehlt, irgendwie so dieses letztendlich, dieses Süße, dieses Abgerundete, ja. Da muss ich auch lange, lange umdenken. Aber wenn man ehrlich ist, das Dessert ist der Abschluss, das ist der letzte Moment eines Besuches bei Gästen oder auch im Restaurant. Man kann vieles, was vorher vielleicht nicht ganz so hundertprozentig gelungen ist, kann man mit einer süßen Versöhnung, sage ich immer, kann man noch einiges gut machen.
Also bin ich auch wieder absolut bei Ihnen. Also ich bin halt eine Dessertesserin, immer gewesen. Ich esse lieber zwei als keins. Aha. Und lass lieber einen Gang vorher weg. Und gesagt habe, nee, also den vierten Gang nicht, weil ich esse dann lieber zwei Desserts. Und ich finde es sehr enttäuschend, wenn ich das Gefühl habe, dass eine Gastwirtschaft oder ein Restaurant, je nachdem, auf welcher Ebene man unterwegs ist, ist klar, dem keine Aufmerksamkeit gibt.
Da
denke ich mir immer, Mensch, Leute, schade.
Es ist aber auch so, muss man fairerweise sagen, es ist sehr, sehr selten, dass ein Koch sich für dieses interessiert. Das sage ich aus meiner langjährigen Erfahrung. Die machen lieber alles außer Dessert. Ja. Dessert ist auch immer so, du bist der Letzte, du musst warten, bis die Gäste gegessen haben. Dann ist auch so natürlich, man merkt ja auch eine Zeit lang, auch heute, selbst heute noch, für diese wirklich modernen Desserts, gab es ja auch in der letzten Periode, der letzten 30 Jahre, sehr wenig Entwicklungspotenzial. Es alles im warmen Bereich, in der kalten Küche gibt im Vergleich zu Desserts, wenn wir mal ehrlich sind, Tiramisu kannte man früher nicht, Crème brûlée, was ist denn noch so ein neues Dessert?
Panna Cotta.
Panna Cotta, genau.
Ja, also die drei würde ich nennen.
Aber alles andere ist Mousse au Chocolat vielleicht noch, aber ansonsten ist es ja im anderen Bereich wesentlich größer an Repertoires geworden, an Produkten, an Speisen, die sich durchgesetzt haben. Und deswegen ist es so, wenn du heute eine Speisenkarte bekommst, hast du 10 Vorspeisen, 10 Hauptgerichte und 4 Desserts. Und bei den 4 Desserts ist ein Dessert mit Eis und dann hast du noch 3 Dinge, wo du weißt, rote Grütze, das isst wahrscheinlich jeder und vielleicht noch 2, 3 andere. Ich meine, ich möchte das nicht verpauschalieren, aber es ist wirklich oft so, dass das ein Stiefkind erwähnt ist in der Präsentation der Speisenkarte. So, und dann sagst du, nee, komm, dann lass mir es lieber, das kenne ich schon und da ist auch nichts Neues dabei. Und daher ist die Weiterentwicklung der Patisserie in der normalen Gastronomie wahrscheinlich ein bisschen stehen geblieben.
Ist es denn schon heute auch noch so, dass wenn Sie Zeit und Muße haben und sagen, jetzt kann ich gerade machen in der Küche, was ich will, dass Sie dann gerne auch ein Dessert zubereiten?
Auf jeden Fall. Also ich habe gerade letzte Woche bei einer Präsentation von verschiedenen Gerichten, habe ich persönlich den Bart übernommen, dass ich gesagt habe, ich stelle mich jetzt selber hin, ich mache mal 3-4 Vorschläge an Süßspeisen, weil ich einfach merke, dass jeder sich mit allen möglichen Ausreden ziert und sagt, naja, ich weiß nicht so genau oder dieses Dessertzeug da und da muss man ja so verschiedene Sachen kennen und wissen. Und dann habe ich mich selbst, obwohl ich nicht eingeplant war, also auch aktiv da bei den Kreationen mitzuarbeiten, habe ich gesagt, nee, den Bart übernehme ich heute. Und ich habe wieder gemerkt, keine 10 Minuten, wie voll ich in dieser Materie aufgehe, weil es in mir ist, weil ich einfach so eine ausgeprägte Fantasie und auch Wunschvorstellung habe. Also ich muss mir ein Dessert schon am Ende vorstellen können, bevor ich angefangen habe. Und das geht natürlich nur mit einer gewissen Erfahrung, aber auch natürlich mit einem gewissen Repertoire an kennengelernten Desserts, die sich sehr oft auch auf weltweit beziehen. Und dann kann man mit seiner Fantasie daraus resultierend Kreationen machen. Und ich muss sagen, von meinen 4 Desserts, die ich für vorgeschlagen habe, für die Umsetzung einer großen Stückzahl, es geht auch um die Airline, sind 3 genommen worden, muss ich sagen, habe ich immer gedacht, naja, du mit deinen 68 Jahren, so old-fashioned bist
geht
du gar
noch.
Nicht. Geht noch was. Eins ging nicht, das war eigentlich mein Favorit, das hat mich dann ein bisschen enttäuscht bei der Verkostung. Aber es ist so, das ist leider auch nicht immer alles organisierbar, aber ich sage nach wie vor, brennt die Flamme in mir. Ja. Und wenn Schön. Ich irgendwo einen Sack Schokolade sehe, ich würde ihn mitnehmen.
Ja, dann nutzen wir doch die Gunst der Stunde und fragen einen der besten Patissiers, die wir haben, den Johann Lafer, wie er den Kaiserschmarrn macht. Wie geht's?
Ja, da gibt es 2 Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist, man rührt einfach Mehl mit Milch, Zucker und ein bisschen Sauerrahm, das ist so meine persönliche, sagen wir mal, Intuition, um den besonders gut hinzubekommen, in einer Schüssel glatt. Und dann tut man vorsichtig ganze Eier in diese Masse rühren, aber so vorsichtig, dass die Eier so noch ein bisschen Struktur haben. Also nicht alles glatt gerührt, sondern man kann noch so ein paar Schlieren vom Eigelb sehen und so weiter. Und dann tut man das in eine Pfanne, die man vorher warm gemacht hat, mit Butterschmalz am besten, weil Butter verbrennt, und schiebt dann diesen Pfannkuchen quasi, aber das ist natürlich eine dicke Masse, schiebt man dann rein in den Backofen bei 180 Grad. Und dann geht das auf wie eine Bombe. Ihr werdet sehen, das ist also dann so, das geht über die Pfanne hinaus. Es ist mega, also groß. So, das habe ich auch gesehen mal bei einem Almwirt in Österreich. Und das habe ich früher so nicht gekannt. Und dann wird der natürlich rausgenommen. Wenn er oben schön braun ist, wird dann in Stücke zerteilt oder zerrissen.
Und mit der Gabel, gell? So zerrissen mit 2 Gabeln.
Oder mit Kochlöffel geht es ja auch, oder mit so einem Pfannenwender. Und dann tut man den zur Seite in die gleiche Pfanne ein Stück Butter rein, ein bisschen Zucker schmelzen. Ich persönlich liebe, ein bisschen Strohrum dazu zu geben, weil der einfach so ein tolles Aroma hat. Und dann tut man diese Stücke vom Kaiserschmarrn darin wälzen und karamellisieren. So, das ist die einfachste Version. Ich allerdings bevorzuge die 2. Version. Ich nehme dann, indem ich Eigelb aufschlage mit Zucker, dann kommt da rein auch wieder Mehl und da kommt auch rein Milch und auch ein bisschen wieder Sauerrahm. Und dann hebe ich das Eiweiß drunter, weil dadurch aus meiner Sicht wird er noch ein bisschen stabiler und fällt nicht so schnell zusammen.
Der wird so schön fluffig dann.
Ja, und dann Vanille kommt dazu und dann wird das Ganze halt in eine Wanne getan, die tue ich meistens mit zuerst Butter rein, dann ein bisschen mit Mehl ausstreuen, damit er nicht klebt. und dann schiebe ich den in den Backofen. Das heißt also, der Kaiserschmarrn wird im Ofen gebacken, von beiden Seiten, ja, dass er halt richtig wie so ein Kuchen ist quasi. Mhm. Und dann nehme ich den raus und dann tue ich ihn wieder zerteilen in Stücke und der gleiche Vorgang wie vorhin
auch. Vorgang wie vorhin, karamellisieren.
Und dann karamellisieren. Also ich habe ein mega gutes Rezept. Also wir können das auch gerne auf eure Homepage stellen, wenn das gewünscht wird. Aber dieses Rezept hat für Furore gesagt bei vielen, vielen Menschen, bei Staatsgästen. Und ich war dieses Jahr im Sommer in Vaduz bei dem Gourmet-Festival in der Fußgängerzone, hatte einen Foodtruck und ich kann nur sagen, voller Stolz, nicht nur wegen des Geldes, sondern auch wegen der Zahlen, 960 Portionen A14 Schweizer Franken, also für alle, die rechnen können.
Da ist was zusammenkommen.
So schlecht kann er nicht gewesen sein.
Absolut. Wir unterhalten uns nach den Nachrichten weiter und da nehmen wir uns vielleicht auch das Thema Herbstgenüsse mal vor. Mal ein bisschen über den Kürbis reden, über das Wild, auch über das ganze alte Wintergemüse, was man ja Gott sei Dank jetzt wieder kriegt und wieder finden kann, auch sogar schon im Supermarkt, nicht nur auf dem Wochenmarkt und was man da alles draus zaubern kann. Bis hierhin, vielen Dank.
BR Heimat, habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich, falls Sie sich später zugeschaltet haben. Bei uns zu Gast ist heute Sternekoch Johann Lafer und wir sprechen gleich über kulinarische Genüsse, die den Herbst so schön machen, vom Kürbis bis zum Wintergemüse. Der Herbst, lieber Herr Lafer, ist eigentlich kulinarisch eine wirklich spannende Zeit, oder?
Ja, das ist nicht umsonst der Erntedank-Monat oder der Oktober, weil natürlich jetzt man, sagen wir mal, in der Vielfalt, aber auch in der Unterschiedlichkeit schwelgen kann. Man hat so viele Dinge, die jetzt natürlich reif sind, die im besten Geschmackszustand sind. Natürlich ist das Frühjahr auch entscheidend und man freut sich auf Frisches, auf Junges, auf sagen wir, besondere Dinge, die es nur im Frühjahr gibt. Aber der Herbst ist schon aus meiner Sicht für die Küche das Beste, was man haben kann.
Ja, es sind vor allem natürlich auch diese wunderbaren leuchtenden Dinge, weil ich finde, diese Herbstsachen, die haben oft so richtig diese Farben. Also das spiegelt
Kürbisse, alles leuchtet. Alles leuchtet richtig schön. Ja. Und die haben natürlich auch, das muss man ja auch sagen, dass diese Produkte auch die nötige Zeit der Reife hatten. Also alles, was ja in einer gewissen Struktur wächst, mit dem Raum der Bildung an Geschmack, das ist ja dann am Ende auch das, was das Essen ausmacht. Ja, und so ein Apfel, der ja dann halt ziemlich lange an dem Stamm hängt und die Zeit zum Reifen und zum Entwickeln hat und zum Wachsen hat oder wie die Weintraube für den Wein, das ist natürlich schon das, was man dann sucht. Ja, also ich meine, so ein Babyspinat ist auch interessant, aber ich sag mal, wenn ich die Intensität von dem Babyspinat vergleiche mit einer Quitte, dann muss ich sagen, das kann man nicht vergleichen.
Was machen Sie mit der Quitte? Eignet sich gut vor allen Dingen als Chutney-Kompott oder ähnliches?
Das sowieso, aber ich war sehr oft im Süden Europas und war letztes Jahr auf Sizilien und da haben die einfach diese Quitten halbiert, das Kerngehäuse rausgemacht, natürlich dann geschält und dann haben die so mit so einem Honig, sizilianischen Honig und mit einem Süßwein und noch mit ein paar Gewürzen, so Nelken, Zimt, die haben die dann erstmal auf dem Ofen so kurz heiß gemacht und dann haben die dann in so einen Deckel drauf gemacht und haben die das in den Ofen geschoben, ich glaube 4-5 Stunden. Und dann haben die das so schmoren lassen, so ganz langsam und dann muss man sich vorstellen, dann, wenn man den Deckel aufmacht, dann hat man so zusammengeschrumpfte Stücke von diesen Quitten. So, die glänzen, die sind so total elegant. Und dann dazu, ich sag mal, angefangen von einem Stück gebratene Leber, Kalbsleber oder was auch immer, bis zu einem schönen Eis. Also es gibt kaum etwas, was so intensive Aromen mit sich bringt wie eine Quitte. Ich finde Quitte mega spannend. Die meisten machen nur Gelee draus oder weiß was ich oder vielleicht noch ein Kompott.
Chutney wird auch sehr beliebt.
Chutney ist sehr beliebt, aber so schmoren, lange schmoren, so wie man ein Stück Fleisch schmort, war mega. Und wenn ich überlege, als Kind habe ich Quitten gehasst, weil meine Oma hat die immer in unsere Schränke getan, damit die Motten nicht kommen, verstehst du? Und dann
ja.
Am Sonntag in der Kirche, dann stank jedes Klamottenstück wie du kamst dir vor, du saßt im Quittenglas.
Aber besser
verstehst
die Quitte als die Mottenkugel, ja, oder die habe ich
pass
noch
auf.
In der Nase.
Nein, aber da saß dann, da denke ich mir mal, sag mal hier, die ganze Kirche ist wie ein Quittenstrauch, ja, alle saßen da mit ihren Kittelschürzen und mit ihrem Geruch nach Quitten. Ja, es ist so, das ist jetzt ein Beispiel für vieles, aber ich finde auch die Kürbissorten heute mega. Was aus Kürbis geworden ist, ich meine, das war früher mal, wenn ich überlege, ich bin in der Steiermark groß geworden.
Ja,
bei uns wurde der nur angebaut wegen der Kürbiskerne. Also wenn meine Mutter den Kürbis, das ist ja dann so, der ist ja nur Sinn und Zweck, damit da drin die Kerne wachsen. Und dann hatte diesen weißen Kürbis komplett Saft und Kraft und geschmacklos da. Den hat sie dann da geschabt und so mit Zwiebel angebraten, ein bisschen mit Paprika gestäubt und dann nochmal so ein bisschen, ich glaube, so eine Mehlschwitze rein. Also ich glaube, dass jedes Babybreigläschen besser ist. Ich kann es nicht essen, verstehst? Aber der Kürbis damals, das ist halt kein Esskürbis, das ist der sogenannte Kürbis, wo man die schalenlosen Kerne produziert. Ja, ein Ölkürbis ist das. Aber heute diese ganzen Hokkaido und was auch Butternut und alle, wie die heißen.
Ja.
Ich meine, wie gesagt, ich lebe ja sehr, 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 sehr intensiv auch nach diesen pflanzlichen Lebensmitteln. Und ich muss sagen, ein Kürbis heute nur mit ein bisschen Kreuzkümmel, ein bisschen Sesamöl und ein paar Knoblauchzehen drüber und ein bisschen von mir aus auch noch Sesam drauf und dann im Ofen langsam geschmort und dann rausnehmen und da dazu so einen schönen Feldsalat mit ein bisschen Kürbiskernöl, dann diese Kürbisstücke, ein Stück Brot dazu. Es ist
mega. Man
kann
es auch auf Kichererbsenmus lesen.
Oder
so ein bisschen mit Sesam, das schmeckt auch sehr gut.
Ja, mit Sesam. Also wir machen auch Salate daraus, ja, mit Feta-Käse. Es ist wirklich Fleischersatz. Es ist wirklich, aber natürlich, weil wir gelernt haben, zunächst mal haben wir Sorten, die intensiv nach was schmecken. Und wir haben auch gelernt, natürlich den Geschmack zu intensivieren, daraus Aromen herauszukitzeln, die natürlich den Kürbis auch zu etwas machen, was er sein soll, nämlich zu einem Geschmackserlebnis. Sonst normalerweise, früher gab es ja dieses Glas, wenn ich überlege, in den Restaurants beim gemischten Salat gab es diese komischen Kürbiswürfel aus dem Glas. Kennen Sie das nicht?
Also, nein, die kenne ich nicht.
Diese 5-Liter Gläser, kennst du auch diese billigen Kürbiswürfel, da süß-sauer eingelegt. Also plötzlich hat die im Restaurant keine Falten mehr gehabt, weil die sind alle weggezogen, verstehst du, wenn du da reingebissen hast in den Würfel. Das ist längst vorbei, verstehst du? Ich meine, heute auch Kürbis mit diesen Gewürzaromen zu verbinden, wie mit Curry zum Beispiel oder mit Kokosmilch oder alles Mögliche. Also ich muss nur sagen, Kürbis hat für mich eine absolute Bedeutung bekommen, die ich mir vor 30 Jahren so nicht vorstellen hätte können.
Ja, stellen Sie sich vor. Aber interessant ist ja trotzdem dieses wunderbare steirische Kürbiskernöl, das ja auch seinen Siegeszug angetreten hat. Also als ich Kind war, da kennt niemand das steirische Kürbiskernöl, das kannten wir ja gar nicht. Das hat sich ja auch erst so langsam da zu uns herübergearbeitet, sage ich mal. Heute steht es vermutlich in jeder besser ausgestatteten Küche. Das ist natürlich schon was man ganz wunderbar.
Aber Kürbiskernöl ist nicht gleich Kürbiskernöl, genauso wie Olivenöl nicht gleich Olivenöl ist. Ich sag mal, da muss man erst mal wissen, ich habe das ja als Kind gehasst. Du musst dir vorstellen, kommt von der Schule, alle Jungs sind irgendwie wohin gegangen und du hast gesagt, die Mutter hat gesagt, komm, jetzt gehen wir auf den Acker. Ich hack den Kürbis durch und du tust jetzt schön mit deinen Fingern diesen Gatsch, sage ich auf Steirisch, da rausziehen und dann musst du die Kerne so wegschlupfen oder so, wie sagen wir, so wegzuzeln da, dass die Kerne und dann dieses Mark in der Mitte extra ist. So. Und dann wusste ich 3 Kilogramm getrocknete Kürbiskerne braucht man für 1 Liter Öl. Ich meine, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, gehen wir heute 1 Kilo Kürbiskerne kaufen, was das für eine Menge ist, und dann auch 3 Kilo. So, und dann sind wir ja dann mit so einem Leiterwagen sind wir dann zu
Bollerkara,
genau, sind wir dann zu dieser Ölmühle gefahren. Dann sagt die Mutter, ja, beim Pressen, aber schon das halbe dann auffüllen mit Rapsöl. So, Rapsöl. Ah. Und früher hatte dieser Raps diese komische Eurukasäure gehabt. Also das wurde relativ schnell ranzig. Kennst du, Rapsöl, ranzig ist ja, also da läuft jeder fort. So, und dann hat die natürlich, und das wusste ich ja damals nicht, verstehst, hat die einfach natürlich dann zu dem Müller gesagt, komm, mach dazu die Hälfte Rapsöl, weil es billiger ist, haben wir länger davon. Und dann kamen die Flaschen nach Hause und irgendwann hast du mir gedacht, so vor Weihnachten, Mensch, schmeckt das Öl aber komisch, verstehst du? Aber keine Ahnung warum, ja, aber wenn man heute natürlich so ein reinrassiges, perfektes, gut gepresstes Kürbiskernöl kauft, es muss auch immer frisch sein, ich würde es auch immer kalt stellen, dunkel stellen. Ich meine, ich sage nur ein Beispiel jetzt für den Herbst, so gekochte Kartoffel, gestampft, Feldsalat drauf, gebratener Speck drüber, geröstete Zwiebel und dann ein bisschen Essig und Kürbiskernöl. Leute, ihr werdet immer an mich denken, wirklich, weil es schmeckt mega, das schmeckt einfach.
Ach, wunderbar. Und da sind wir doch schon wieder beim Thema. Es sind diese ganz ehrlichen, einfachen und schlichten Genüsse, die einen kulinarisch einfach glücklich machen können.
Ja, weißt du, hochkant gezüchtete Wachtelbeine ist nicht unser Geschmacksbild. Nee. Das ist auch nicht das, womit wir unser Geschmacksbild geprägt haben. Das sind für mich Spezialitäten, das sind für mich Highlights, das sind natürlich auch kulinarische Weiterentwicklungen, die heute Einzug gehalten haben. Aber wie gesagt, ich kann es immer nur sagen, ich habe jetzt aktuell ein sehr intensives Gefühl, dass man zurück möchte zur Ehrlichkeit. Also das ist so, überall höre ich das. Du machst dir Gedanken, wie kann man ja diesen Short Rib vom Rind, nachdem es 72 Stunden geschmort ist, wie kann man das noch mehr mit, was weiß ich, handgepflückten Holunderblüten oder was auch immer noch verfeinern. Aber ich habe so das Gefühl, so eine schöne, ehrliche Rotweinsauce und dazu ein richtig gutes Kartoffelpüree, gleich viel Butter wie Kartoffel und dann so richtig schön sitzen da und dann essen. Die Leute sind einfach glücklich, weil sie es kennen, aber weil es besser ist als normal. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir heute lernen müssen, ist, dass wir versuchen, unsere Alltagsküche einfach ein bisschen dem modernen Leben anzupassen. Also das, was meine Mutter früher gemacht hat oder meine Oma noch da, überall noch so einen Löffel, wie hat man da früher gesagt, so heißes Schweineschmalz drüber gießen, damit es noch irgendwie so oben so eine leichte Kruste bekommt, das würde ich heute nicht mehr wollen. Aber die Zutaten als solches, die sehr edel und schonend und auch mit den Garmethoden verarbeitet, Dampfgarer, weniger Hitze, das macht für meine Begriffe die moderne, aber trotzdem klassische Küche aus.
Was wäre denn noch so ein Herbst-Gusto-Stückerl, wo Sie sagen, das gibt's halt genau jetzt? Haben wir natürlich auch, wenn wir schauen, Richtung Wildbret oder Richtung Geflügel, ein Gansel, eine Ente, Reh, ein Hirsch, das kommt natürlich auch jetzt in diese
Wild
Zeit rein.
Wild ist für mich das neue Bio, muss ich ganz klar sagen. Also ich liebe Wildfleisch, weil wir haben auch das Glück, dass wir in unserem Umfeld, wo wir zu Hause sind, auch Jäger haben, die uns das wirklich direkt auf dem Wege besorgen können. Aber ich muss sagen, das Wildfleisch ist mager. Das Wildfleisch hat ein sehr schönes Aroma und solche Sachen wie ein Wirsinggemüse heute, die Blätter blanchiert und dann durch den Fleischwolf gedreht, die Blätter und dann oder klein gehackt und dann so eine schöne Schalotten in viel Butter anschwitzen, ein bisschen Knoblauch dazu, Muskat, Nusssalz, Pfeffer, dann den Wirsing darin schön schmoren, zum Schluss einen Schuss Sahne rein oder auch Butter und dazu so ein schönes Rehragout und vielleicht noch, was weiß ich, ein paar Nudeln oder Kartoffeln. Das ist schon was Besonderes. Nur die Frage ist immer, wo gibt's das denn? Wo gehe ich denn hin? Also ich habe immer das Gefühl, heute in den Restaurants oder auch darüber hinaus, wenn ich eingeladen bin, es gibt's schon, aber es gibt wenig Gutes. Und das ist eben das, warum es sich nicht weiterentwickelt. Wenn die Leute heute beim Essen nicht sofort begeistert sind, dann sagen sie, na ja, das war jetzt schon okay, aber überlege ich mir das nächste Mal, dann kommen wir nicht vorwärts. Deswegen müssen wir heute versuchen, schon diese Gerichte extrem sagen wir mal, weiterzuentwickeln, auch den Ernährungsmoden der heutigen Zeit anzupassen, denn das, was früher wir gegessen haben, so, ich sag mal, 12 Zwetschgenknödel am Freitagmittag, das kann man als kleines Kind essen. Aber ich glaube, heute durch den nicht vorhandenen Kalorienverbrauch in der extremen Form, da ist man dann ein bisschen vorsichtig. Und wenn ich einen Zwetschgenknödel esse, dann möchte ich einen haben mit einem perfekten Teig, mit einer perfekten Zwetschge, frisch zubereitet, nicht aus der Tiefkühltruhe, mit einer schönen Vanillesoße, die auch noch nach Vanille schmeckt und ein paar Brösel dazu und vielleicht noch eine Kugel Eis. Und dann bereue ich nichts. Aber wenn ich da dann drei Knödel bekomme und alle drei schmecken nicht und die Soße kommt aus der Packung, dann muss ich sagen, dann brauchst du es nicht. Dann ist besser, du gehst irgendwo hin und holst irgendwie ein Schokoriegel oder sonstiges, da kannst du nicht viel falsch machen.
Also jetzt kommt der Zwetschgenknödel. So, jetzt bin ich gespannt, jetzt kommt die Königsfrage. Welcher Teig, Quarköl oder Kartoffel?
Also für mich ist es aufgrund meiner Kindheit Herkunft Kartoffel. Das ist wichtig, dass man mehlig kochende Kartoffeln nimmt, die man aber nicht im Wasser gart, sondern ich mache das so, dass wir die in den Backofen legen bei 180 Grad mit der Schale vorher gewaschen, damit das Wasser rausgeht, damit also diese Masse trocken wird. Wenn das dann der Fall ist und die Kartoffel weich ist, nehme ich sie raus, dann presse ich sie durch die Kartoffelpresse zweimal, damit das schön fein wird. Also man kann sie vorher schälen, aber man kann auch einen Trick anwenden, halbieren und mit der Schnittfläche in die Presse legen, dann bleibt die Schale am Deckel kleben. Das ist auch so ein kleiner Trick, dann geht es schneller. So, und dann mache ich eigentlich nur dazu Eigelbe, ein bisschen Salz, wenn dazu Vanillepulver, es gibt so Vanille oder Vanillezucker und ein bisschen, wenn es sein muss, aber nicht viel Stärkemehl oder normales Mehl, aber der Teig darf nicht zu kompakt sein. So, und dann lasse ich den einfach erstmal ruhen, so eine Stunde, damit der Teig sich so ein bisschen entspannen kann. Der muss aber schon warm geknetet sein. Das ist ganz wichtig. Das Eigelb bindet dann diese Kartoffelmasse und so weiter. Ja, und dann rolle ich den aus. Dann nehme ich immer jetzt diesen italienischen Semola, oder es gibt jetzt hier aus der Pfalz auch so ganz tolle, oder überhaupt in Bayern sicherlich auch so feinen Grieß, also diesen Grieß, den nehme ich, dann drücke ich da, mache ich eine Kugel, die Kugel drücke ich also flach schon von vornherein, also nicht zu dick den Teig nehmen, und dann tue ich den so ein bisschen ausrollen, oder am besten geht es, indem man eine Klarsichtfolie drauflegt und dann rollt, weil dann braucht man kein Mehl innen drauf machen, weil sobald man den Grieß oder Mehl drauf macht, dann klebt die Masse nicht mehr richtig. So, dann kommt die Zwetschge, die wird halbiert, also so angeschnitten, nicht halbiert, sondern eingeschnitten. Da kommt ein Würfelzucker rein, also bei mir jetzt in meinem Alter mit Zwetschgenschnaps oder mit einem Likör. Dann wird es zusammengeklappt, dann kommt die Zwetschge rein, dann wird das so quasi so von unten nach oben gezogen und so mit den Fingern so zusammengezwickt, dass also möglichst der überschüssige Teig aller weg ist. Und dann etwas Hartweizengrieß auf die Hände und dann schön rollen. Und dann tut man die halt ins kochende Salzwasser, aber nur einmal aufkochen lassen, dann lässt man sie so 10 Minuten ziehen, damit also diese Zwetschge in der Mitte auch schön natürlich warm ist und der Zucker auch schmelzen kann. Und dann ist ganz wichtig, dass man separat in einer Pfanne viel Butter schmilzt, also gute Butter, also richtige, am besten schöne bayerische Butter von der Alm. Und dann kommen da Semmelbrösel dazu. Ich mache immer rein ein bisschen Zimt, abgeriebene Orangenschale. Man kann auch noch reinmachen ein bisschen Zitrone, man kann auch noch ein bisschen Zucker reinmachen, also Kristallzucker. Das wird dann alles so schön gebraten, damit die Brösel auch richtig braun sind. Und dann werden diese Knödel aus dem Wasser genommen und werden dann in diesen Bröseln quasi so gerollt. Also ich fasse sie nicht an, sondern ich nehme einfach die Pfanne, lege die rein und dann tue ich so die Pfanne so hin und her ziehen, damit sie komplett rundherum mit den Knödeln, also mit diesen Bröseln überzogen sind. Und dann kommen sie auf den Teller, Puderzucker drauf und dazu Vanillesoße oder was. Viele essen auch dazu Zwetschgenmarmelade, keine Ahnung. Also ich finde das eines der geilsten Desserts, die man machen kann, weil
es ist unglaublich.
Das Aroma dieser Zwetschge ist ja für mich sowieso etwas ganz Außergewöhnliches. Hinzu kommt dann noch, diese Brösel außen, das Warme von dem Kartoffelteig. Die meisten Leute können sich nicht vorstellen, dass man Kartoffel auch für was Süßes machen kann, aber das ist wirklich eine Erfindung. Ich weiß jetzt nicht, wer die erfunden hat, aber Zwetschgenknödel oder Marillenknödel oder auch andere Knödel mit Kartoffelteig, da würde mir was fehlen.
Absolut. Haben Sie das vielleicht einmal ausprobiert mit Blaubeeren? Das hat meine Oma gemacht. Die kommt aus dem Böhmischen oder kam aus dem Böhmischen, lebt natürlich leider nicht mehr. Und die hat genau diesen Teig, einen Kartoffelteig, in der Art und Weise, wie Sie ihn beschrieben haben. Und da hat man dann so rechteckige Stückchen geschnitten, hat da drauf dann. Die hatten natürlich Wildheidelbeeren im Böhmerwald, keine Frage.
Übrigens, das muss man sagen, entschuldige, ich unterbreche, das ist ein Wildheidelbeeren. Das sind eines der wichtigsten und wertvollsten Lebensmittel dieser Welt. Sie wissen, dass die Wildheidelbeeren einen so hohen Anteil an Oxidantien haben und dass die ganze Welt mittlerweile darauf gekommen ist, dass Wildheidelbeeren für die Ernährung also ein wahnsinns wichtiges Lebensmittel sind oder ist. Und ich kann nur sagen, ich kann jedem empfehlen, also wenn er die Möglichkeit hat, Wildheidelbeeren zu sammeln oder irgendwo zu bekommen, davon immer ein bisschen was essen. Das ist wirklich mehr als gesund.
Ja, und auf jeden Fall im Prinzip wie die Zwetschge. Also wie gesagt, rechteckige Stücke, da kommt dann diese Heidelbeermischung. Da hat sie, glaube ich, auch ein bisschen vorher eingekocht und gezuckert. Mhm. Dann hat man den Teig zusammengeschlagen, irgendwie eine Nudel sozusagen.
So ähnlich wie Bobidatschgel, oder?
Ja, genau, hat die so in eine Reine geschichtet und dann da drauf nochmal, damit die Kalorien zu ihrem Recht kommen, hat man da drauf nochmal süße Sahne geschichtet und nochmal ein bisschen Zucker und dann im Ofen überbacken. Das ist zum Niederknien. Also das, wenn Sie es noch nie gemacht haben, bitte probieren Sie es mal aus. Sie können das aus dem Stegreif.
Eine gute Idee ist nur nichts, wenn man also versucht, mit seinem Gewicht irgendwie klarzukommen.
Aber
ich sage mal, von nichts kommt nichts, muss man auch sagen. Also,
aber das wir haben es halt so gemacht. Ja. Bei uns gab es klassisch dann vorneweg, also wir hatten eine Mehlspeisenküche daheim, weil eben gesagt, die Familie aus dem Böhmischen kommt, da waren die Sachen alle auf dem Tisch. Bei uns gab es halt vorneweg immer einfach bloß, in Anführungszeichen, bloß bitte zu verstehen, es gab eine Gemüsesuppe, damit man auch was Herzhaftes hatte und dann gab es aber sowas. Und dann hast du natürlich ganz lang nichts mehr braucht.
Ja, und bei uns gab es am Freitag nur Mehlspeisen. Also wenn ich von der Schule kam, gab es nur Pfannkuchen oder Palatschinken oder irgendwas. Es war auch so Tradition. Samstag gab es einen Topf und sonntags gab es dann das Besondere. Ich war 8 Jahre Ministrant und wenn ich dann diese Schale unter die Hostie hielt, da war mein Gedanke nicht mehr, ob die Hostie da drauf fällt, sondern habe ich oft gedacht, was gibt es heute Mittag zu Hause zu essen? Also es war auch...
Hast schon Hunger gehabt.
Im Nachhinein kann ich das ja sagen. Aber es war mega, wirklich.
Ja. Sie haben es schon kurz angerissen. Jetzt rennt uns fast schon ein bisschen die Zeit fort, aber wir haben noch ein paar Minuten. Ich würde gerne noch vertiefen dieses gesunde Essen, also die, wie Sie gesagt haben, die Wildheidelbeere. Das ist ja auch Ihr Thema. Ihr Thema ist ja in letzten Jahren immer auch gewesen, Essen und Gesundheit, wie hängt das zusammen? Denn es hängt unglaublich zusammen.
Ja,
wer seinem Körper nichts Gutes gibt, der muss sich nicht wundern, wenn es dann,
wenn man selbst vor der Entscheidung steht, dass man sein Knie operieren lassen muss, weil man so starke Arthrose hat und dem nicht ausweichen kann und dann danach 6 Monate mühsamst versucht, wieder in das alltägliche Leben zurückzukehren, mit dem Hinweis, dass bald auch das zweite soweit ist, dann fängt man an nachzudenken. Und bei mir ist es wirklich so, also das, was ich heute erzähle, kommt aus meiner persönlichen Lebenserfahrung. Ich habe da nichts gelernt, mir hat niemand was gesagt, sondern ich habe einfach dann irgendwann die Ratschläge der Ärzte zu Herzen genommen und habe gesagt, okay, wenn du das willst, dann musst du was tun, ansonsten kriegst du das andere. Das habe ich auch befolgt und ich muss sagen, heute, ich meine, Vitalität, Gesundheit, gut gelaunt zu sein, überträgt sich auf dein Umfeld, aber auch natürlich sich wohlzufühlen. Das sind so ein paar Bausteine, die man sich wünscht. Und ich habe eben festgestellt, dass man das nicht einfach irgendwie kaufen kann, indem man sich in der Apotheke 6 Tabletten holt, sondern da ist schon die Ernährung ein sehr, sehr hoher Anteil. Und da muss ich sagen, das ist das, was mich persönlich durch meine Erfahrung geprägt hat. Und ich kann heute nur sagen, Leute, sage mir, was du isst, ich sag dir, wer du bist, das ist ja das Zitat von Wilhelm Busch. Das ist nach wie vor aktuell und ich glaube, es ist aktueller denn je, denn wir wollen alle alt werden, wir wollen vital bleiben, wir wollen aber auch, ich sage jetzt mal, uns sicherlich wohlfühlen, auch gegenüber seinem Umfeld. Und von nichts kommt nichts. Also das muss man wirklich sagen. Also das ist meine hundertprozentige Überzeugung und demnächst wird es auch ein Buch geben, Longevity. Also das habe ich nicht gemacht, weil ich selber für mich, sondern ich habe einfach nur mal aufgeschrieben, was ich für mich persönlich möchte. Ich möchte für mich bestimmte Dinge essen, trinken, aber auch mit bestimmten Dingen mich beschäftigen, damit ich glaube, dass das, was auf mich zukommt, mir noch Spaß und Freude macht. Und das ist auch immer das Gleiche, wenn einer sagt, ich hinke so halb oder mir geht's nicht gut, dann sagt der andere, nimm's nicht so ernst, geht schon, ja, was geht? Das kann nur ich beurteilen. Das ist mein Gefühl, es ist mein Ich und deswegen würde ich gerne Menschen motivieren wollen, darüber nachzudenken. Das ist wirklich die sinnvollste Investition, die man tun kann, wenn man für sich selber ein bisschen was investiert, weil man einfach Vorteile hat. Ich kann es nur so sagen, wie es bei mir ist. Ich habe natürlich, wie jeder hat Schwierigkeiten und wir haben auch Tage, wo es nicht gut ist. Aber zusammenfassend muss man immer sagen, ja, mit dem Alter, unter den Voraussetzungen, mit dem, was du gemacht hast und wie du deinen Körper auch ausgebeutet hast, hast du dir jetzt eine Situation geschaffen, wofür du dankbar sein musst. Und das ist das, was ich nur jedem ans Herz legen kann. Nicht aufgeben und sagen, es ist alles zu spät, es bringt eh nichts mehr und das. Nein, ganz im Gegenteil. Alles versuchen, um die Lebensqualität zurückzubekommen.
Ein Stichwort, wenn Sie uns geben mögen, was haben Sie umgestellt? Pflanzenbasierte Ernährung?
Ja,
Fleisch
also
reduziert. Was ist so das
weniger Wichtigste, Kohlenhydrate, also das mehr Ballaststoffe, fettreiche Fische, natürlich sehr, sehr wertvolle Öle, dann natürlich pflanzlich basierte, viel Gemüse. Ich sage jetzt mal, natürlich Nüsse sind unwahrscheinlich wertvoll, viel Nüsse essen. Und halt nicht an jeder Tankstelle stehen bleiben und sich ein Paket, irgendwelche, ich sag's mal bewusst, Bärchen oder sonstiges zu kaufen, das kannst du vergessen. Das ist natürlich nice to have, aber das Maß ist das Ziel.
Lieber ab und zu einen Zwetschgenknödel und den mit Genuss und der Rest stehen lassen, ne?
Ja, ist doch so. So könnte man das auch sagen. Aber wenn, dann muss es ein guter Zwetschgenknödel sein und keiner, der schon 1,5 Jahre in der Tiefkühltruhe lag. Das ist dann etwas, was ich nicht möchte.
Ein Thema würde ich noch ganz gern kurz anreißen. Sie haben ja Ihr Sterne-Lokal, das Le Val d'Or, das haben Sie irgendwann auch zugemacht, weil Sie gesagt haben, ich möchte jetzt eigentlich ein anderes Küchenkonzept verfolgen. Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis, weil Sie dort, glaube ich, diese, ich sage mal in Anführungszeichen, einfacheren Genüsse jetzt wieder anbieten und kochen.
Würde ich nicht so hundertprozentig unterstreichen, aber es hatte was zu tun mit einer Möglichkeit, dass wir unser Unternehmen an jemanden verkaufen konnten, in einem Alter, wo man ja eh drüber nachdenkt, wie ist das Leben noch zu gestalten. Ist dieser Druck, diese Beanspruchung noch für die nächsten 10 Jahre das Mittelpunktthema oder will man irgendwann mal auch etwas zurückbekommen, was man vorher, auf das man verzichten musste? Und da muss ich sagen, da hat dann die Vernunft gesiegt. Bei meiner Frau war es etwas schwieriger. Aber nachdem dann ja nach dem Verkauf im November Corona kam, hat das Mitleid und das Gefühl und auch die Entscheidung dann relativ schnell eine Wende genommen, über die wir heute sehr dankbar sind.
Wie geht's weiter bei Ihnen? Was sind die Pläne? Was erwartet Sie im Herbst, in der Vorweihnachtszeit? Gibt's was, worauf Sie sich freuen, sagen, da gehe ich immer hin? Oder auch vom Essen, vom Kochen her, das ist etwas, was mir Spaß macht.
Ich freue mich auf die ersten Tage, wo ich wieder zum Skifahren gehen kann. Ich freue mich, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt auf diese Weihnachtszeit oder generell auf die Zeit, weil man auch durch das ganze Programm an Tradition auch andere Dinge macht, die man im Sommer und im Frühjahr macht. Und ich muss sagen, mit netten Freunden auch mal abends zusammenzusitzen und wirklich so diese herbstlichen Genüsse zu genießen oder nur mal ein Fondue zu machen oder auch im Winter auf eine Almhütte zu gehen und sich da 2 Tage mal zurückzuziehen und über Gott und die Welt zu reden, das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Und das werde ich auch in diesem Winter tun.
Wie schaut es mit dem Platzerlbacken aus, Plätzchen, Läuble, je nachdem, wie sagt man bei euch daheim ja, in Steiermark? Läuble, Plätzle?
Plätzlebacken, ja. Also wie kommt das? Das ist bei uns Tradition. Unsere Kinder leben im Ausland, die kommen vor Weihnachten und die bringen was mit. Wir geben denen auch was, was meine Frau und wir beide gemacht haben, weil jeder hat so seine Spezialitäten und am Ende, am Weihnachten, haben wir dann so eine Platte oder einen Teller auf dem Tisch. Es ist zwar so, dass jeder denkt, um Gottes Willen schon wieder so viel essen, aber es wird trotzdem gegessen, weil es zur Tradition gehört. Und ich sage immer, das Ziel muss ja sein, immer nur das Beste, aber davon nur ganz wenig.
Mhm. Wenn Sie jetzt so in den Tag weitergehen, jetzt ist dann gleich 12 Uhr, da kommt wieder bei den meisten Leuten irgendwas zum Mittagessen auf den Tisch oder Sie gehen wohin oder Sie holen sich was. Da ist ja auch wieder der Punkt, gell? Man kann sehr genau darauf achten, ob man vielleicht wirklich den Leberkässemmel holt oder ob man vielleicht zu einer anderen Alternative greift, die einem vielleicht besser tut, körperlich gesehen.
Also ich habe gelernt, das ist vielleicht noch ein kleiner Hinweis auch für alle Hörerinnen und Hörer, dass man doch schon manchmal größere Pausen machen sollte zwischen den Sachen, die man isst und dann wieder das Nächste, was man isst. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben heute Nachmittag, ich betreue eine Kreuzfahrtlinie, wir haben einen Workshop, wo wir Gerichte für die nächste Sommersaison zusammen entwickeln werden mit ein paar Köchen. Und ich bin mir sicher, dass das, was ich zwischendurch probiere und am Ende heute Abend dann, was wir gemeinsam essen, vollkommen ausreichend ist, damit ich heute nicht verhungere. Also Sie müssen sich keine Gedanken machen, ich werde den Tag gut meistern und ich habe dann eher das Gefühl abends, es war zu viel, als es war zu wenig. Ein Koch, der verhungert, den gibt's nicht.
Nee, den gibt's nicht. Ich kenne aber Leute, die vor dem Kühlschrank verhungern.
Ja,
und
gut,
zwar, obwohl er gefüllt ist, das
ja,
kenne ich schon.
Ja, das gibt's auch, weil sie nichts damit anfangen können. Kann auch sein.
Also mein werter Herr Papa, der viele Qualitäten hatte, der wäre, glaube ich, nicht in der Lage gewesen, sich ein Ei zu kochen.
Naja, gut, das liegt auch ein bisschen an der Entwicklung des Menschen und an der Erziehung, muss man auch sagen.
Ja, Gott sei Dank hat sich das, glaube ich, auch ein bisschen relativiert. Ich kenne, glaube ich, mittlerweile fast mehr Männer in meinem Umfeld, die wirklich gern kochen und ihre Frauen auch damit glücklich machen, ja, als umgekehrt. Auch schön.
Da würde ich auch mal drüber nachdenken, warum das so sein muss.
Also, wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie Zeit für uns hatten. Hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit Ihnen zu unterhalten. Wir schauen, dass wir in absehbarer Zeit auch Ihr Kaiserschmarrn-Rezept auf unsere Seite
Richtig,
kriegen.
Richtig, genau.
Unsere Assistentin arbeitet sozusagen schon im Hintergrund dran. Ist vielleicht nicht in 5 Minuten da, aber Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer.
Genau.
Innerhalb der nächsten 1-2 Tage haben wir es auf jeden Fall drauf. Und wenn Sie Ihr neues Buch vorstellen, wie wir gesund und fit alt werden und was das Essen da für uns tun kann und wie wir uns ernähren sollten und könnten, damit es uns besser geht, dann kommen Sie gerne wieder zu uns, sprechen wir wieder drüber.
Ja, ich danke herzlich, es war eine sehr schöne Zeit mit Ihnen und Grüße nach Bayern, das Land, was ich sehr liebe.